Ja, die Abkürzung ist absolut kryptisch. Die steht für Informationszentrum Dritte Welt. Dritte Welt war damals Ende 60er, Anfang 70er Jahre ein Begriff, der noch völlig unverbraucht war, der als fortschrittlich galt, in Anklang an Franz Fanon, der den Begriff ja auch verwendet hat. Also es ist ein Solidaritätsprojekt, das eine Zeitschrift herausgibt mit dem gleichnamigen Titel IZ3W und aber auch viele andere Aktivitäten verfolgt, zum Beispiel antirassistische Bildungsarbeit in Schulen und dergleichen.
Jetzt ist eure Ausgabe vom Januar, Februar insofern ja auch was Besonderes, als dass es nicht nur um 68 im internationalen Maßstab geht, sondern es ist ja gleichzeitig eine Ausgabe, die so ein bisschen zurückblickt auf 50 Jahre IZ3W. Das ist ja interessant, weil genau um die Zeit der neue Internationalismus aufkommt und jetzt ist das die Zeit, in der auch IZ3W entsteht. Vielleicht kannst du auch zu dieser Entstehung was sagen. Aus welchen Gründen, in was für einem Kontext ist das Ganze entstanden?
Das ist natürlich kein Zufall, dass auch das IZ3W im Jahre 1968 entstanden ist. Es war damals eine Zeit, wo das, was man Dritte Welt damals nannte oder später Trikont oder heute nennt man es den globalen Süden, wo das unheimlich interessant war für junge Leute hier. Also die Ungerechtigkeit, die historische, die durch Kolonialismus in die Welt gekommen war, ist da ein wichtiger Aspekt. Dann damals 1968 war der Vietnamkrieg ein Riesenthema, also dass der reiche, mächtige antikommunistische Westen eben einen Stellvertreterkrieg führte gegen die Sowjetunion in einem der ärmsten Länder der Welt. Das hat damals unglaublich viele Menschen empört. Und deswegen haben sich damals viele Menschen nicht nur gegen die deutsche Bundesregierung engagiert, sondern auch eben für Revolution, für die Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte in Ländern des Südens. Und das war auch hier in Freiburg so. Anfangs war der Laden übrigens relativ reformistisch, also eher SPD-nah. Und wurde vom SDS, von den 68er-Studierenden sozusagen eigentlich sogar scharf kritisiert. Lustigerweise, als der SDS dann den Marsch in die Institutionen angetreten hatte, radikalisierte sich dann das IZ3W und wurde dann ziemlich kapitalismuskritisch im Laufe der 70er Jahre.
Jetzt können wir ja sehen, dass überall in den 60er Jahren oder auch vielleicht schon ein bisschen früher antikoloniale Bewegungen auftreten, die auch oft einen linken revolutionären Anstrich haben. Und ich finde es interessant, sich da vielleicht anzugucken, inwiefern diese neue antikoloniale Bewegung auch auf neue Umstände quasi in der Dritten Welt reagiert. Also kann man sagen, dass das eine Zeit ist, in der es global irgendwie eine Neuordnung gibt oder neue Bedingungen auch in der Dritten Welt, auf die diese Bewegungen dann reagieren?
Ja, ganz klar. Also die 60er Jahre sind ja sozusagen die Sollbruchstelle gewesen zwischen dem alten Kolonialismus, also der ganzen brutalen Unterdrückung durch die europäischen Kolonialmächte und dem Umbruch ins postkoloniale Zeitalter mit unabhängigen Staaten, in denen dann aber auch nicht eitel Sonnenschein herrschte, sondern eben postkoloniale Regime und Regierungen sich auch zunehmend als autoritär entpuppten. Das Ganze eben auch noch eingebettet in neokoloniale Wirtschaftsbeziehungen und viele andere Probleme der damaligen Zeit. Also es war eine schwierige Situation und Solidarität mit der Dritten Welt oder neuer Internationalismus hieß damals auch nicht unbedingt, dass man jetzt zum Beispiel für ein einzelnes Land Partei ergriffen hat, sondern man hat für die sozialen, fortschrittlichen Kräfte dort Partei ergriffen, die wie zum Beispiel in Lateinamerika oftmals in radikaler Opposition zu den Militärregimen waren. Also man musste lernen, genau hinzuschauen, wen man warum unterstützt und ob die entsprechenden politischen Kräfte fortschrittlich sind oder selber total nationalistisch und so weiter.
Wenn wir jetzt über 1968 in Deutschland sprechen, dann ist ja da ganz oft ein Fokus auf die Studentenbewegung. Das ist was, was es in der Dritten Welt auch gegeben hat, in verschiedenen Ländern, also sowohl in vielen lateinamerikanischen Ländern als auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es Studenten, die sich politisieren. Wenn man das im Westen sich anguckt, kann man ja sehen, dass mit dem Fordismus so, es ist auch eine neue Form von Universität gibt, es entstehen Massenuniversitäten, das ist mit Konflikten verbunden, die dann zu einer Politisierung führen. Was sind denn in den südlichen Ländern die Bedingungen dafür, dass Studenten auf einmal als politische Akteure auftreten?
Die waren interessanterweise gar nicht so sehr verschieden von den Verhältnissen in Westeuropa oder in Nordamerika. Es waren oftmals gleiche Beweggründe oder ähnliche Beweggründe. Es gab eine verkrustete hierarchische Universität, in der demokratische Entwicklungen nicht zugelassen wurden. Und darüber haben sich die Menschen in Kinshasa halt genauso empört oder in anderen Städten, in anderen Universitätsstädten, Addis Abeba und so weiter. Das waren die gleichen Probleme, die die Studierenden Studierenden dort hatten, gegen die mächtigen Professoren auf Begehren, die Lehrpläne umgestalten, die Ausstattung der Universitäten besser zu verbessern und so weiter. Es waren ähnliche Dinge. Was interessant ist, ist, dass der hiesige Blick auf 1968 sehr oft nostalgisch eben auf vermeintlichen oder tatsächlichen Errungenschaften beruht, die 68 erreicht wurden. Was dabei gerne aus dem Augenwinkel gerät, ist, dass es wirklich ein globaler Aufbruch war, also dass eben in sehr vielen Ländern der Welt es zu Protesten kam. Und das wird hier beim Schauen nach Berlin und Paris gerne übersehen. Es ist so, dass es auch überhaupt keine vereinheitlichende Aussage möglich ist. Nehmen wir beispielsweise mal Mexiko, um in den Kontinent mal zu wechseln. Das war ein Land, wo es eine sehr starke 68er-Bewegung gab, die hauptsächlich an den Schulen, aber auch an den Unis aktiv war, die aber konfrontiert war mit einem unglaublich repressiven Staat. Also hierzulande gab es ja durchaus schon Repressionen, Versuche der Reaktion, das alles niederzuschlagen. Aber in Mexiko wurde das um ein Vielfaches getoppt. Also es gab Hunderte von Toten allein in einem einzigen Massaker in Mexiko-Stadt, was 1968 im August stattgefunden hat. Die haben also mit ganz existenziellen Problemen zu kämpfen gehabt. Also da war überhaupt die Vorstellung von Freiheit war schon lebensgefährlich, während man hierzulande sich schon relativ gut austoben konnte, zumindest subkulturell. Also will heißen, von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent sind die Verhältnisse sehr verschieden gewesen.
Du hattest am Anfang ja Franz Fanon schon erwähnt, der für die antikoloniale Bewegung viele Stichwörter gegeben hat. Das ist ja jemand, der auch in Frankreich studiert hatte, soweit ich weiß, und sich da vielleicht auch so ein bisschen Rüstwerkzeug für seine Form der Kritik dann auch geholt hat. Inwiefern spielen denn solche Migrationsbewegungen oder so ein internationaler Austausch, inwiefern spielt das für diese Studentenproteste in der Dritten Welt auch eine Rolle?
Das spielt schon eine sehr große Rolle. Also zuerst mal fände ich den Perspektivenwechsel wichtig in der Frage. Die wichtigsten Theoretiker, Theoretikerinnen leider nicht so sehr, aber Theoretiker der 68er-Bewegung waren antikoloniale Theoretiker. Franz Fanon, sicherlich der bekannteste, aber Césaire, Cabral oder auch Che Guevara meinetwegen. Das waren wichtige Leute, die die 68er-Bewegung und ihren neuen Internationalismus geformt haben. Insofern ist das Interessante daran, dass da auch mal ein Wissenstransfer vom Süden in den Norden stattgefunden hat. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es geht total oft unter. Es wird immer von Marx und Marcuse und Adorno und Frankfurter Schule gesprochen. Ja, auch nicht zu Unrecht. Aber es war eben nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es gab tatsächlich auch die Rezeption antikolonialer Theorie in den Metropolen in Westeuropa und Nordamerika. Das finde ich erstmal sehr wichtig, das festzuhalten. Dann ist es natürlich schon so gewesen, dass die Auseinandersetzungen in Paris natürlich Rückwirkungen hatten auf das, was in damals noch französischen Kolonien oder gerade unabhängigen Staaten stattgefunden hat. Also das hat sich gegenseitig befruchtet. Die Leute haben in Dakar mit großer Freude gehört, okay, in Paris gibt es riesige Demonstrationen und wir machen das auch. Und wir haben sogar schon vor denen angefangen. Wir haben schon im April demonstriert, die in Paris erst im Mai. Es hat sich gegenseitig beflügelt und es gab ja auch einigen personellen Austausch durch Migration zum Beispiel.
Jetzt gibt es üblicherweise diesen Fokus auf die Studentenbewegung um 68 herum. Was wir im Zuge von unserer Sendereihe eben auch entdeckt haben oder versuchen zu fokussieren, ist, dass es ja gleichzeitig Arbeitskämpfe gibt auf der ganzen Welt, Klassenkämpfe. In Italien und Frankreich kann man das sehr stark beobachten, aber auch in Deutschland im heißen Herbst 69 zum Beispiel. Inwiefern ist das was für die Bewegung im globalen Süden auch prägend ist?
Auf jeden Fall hat das auch eine Rolle gespielt. Gut, es lässt sich jetzt nicht irgendwie so eine ganz klar behaupten, die Arbeitskämpfe, die in Ländern beispielsweise wie Tunesien stattgefunden haben, die sind direkt inspiriert von der 68er-Bewegung in Frankreich, die bekanntlich im Mai 68 fast das System niedergerungen hat. Das kann man so nicht sagen. Aber die alten staatsnahen Gewerkschaften zum Beispiel, die wurden ja auch hinterfragt im Zuge der antiautoritären Revolte, die eben nicht nur auf Europa und Nordamerika beschränkt war. Das geschah auch in einigen anderen Ländern. Im Einzelfall ist die Geschichtsschreibung dessen sehr dürftig. Also da besteht wirklich noch viel Aufklärungsbedarf darüber, wie sich zum Beispiel der antiautoritäre Impuls der 68er in die Arbeitswelt hinein verlagert hat. Das ist hierzulande gerade so einigermaßen bekannt, dass die Lehrlings- und Schülerinnenbewegung auch in den Betrieben unheimlich wichtig war. Aber erst recht gilt das natürlich für Länder, zum Beispiel in Afrika.
Jetzt hattest du am Anfang schon erwähnt, was ja auch für die Auseinandersetzung von IZ3W wichtig ist, dass ihr damals lernen musstet, genau zu schauen auf verschiedene Bewegungen und zu gucken, mit wem kann man sich solidarisieren, mit wem vielleicht auch nicht. Und du hast den Befreiungsnationalismus genannt. Das finde ich interessant. Also ich frage mich, ob es da so einen Umschlagspunkt gegeben hat, wo am Anfang sozusagen antikoloniale Bewegungen da waren, die sich erstmal ja gegen sehr konkrete Umstände richten. Und dann wandelt sich das zu einer nationalistischen Perspektive hin, oder ist das was gleichzeitig da ist, oder ja?
Ja, auch eine solche Solidarität ist ein historischer Suchprozess. Das heißt, wir können nicht einfach behaupten, das und das ist richtig und das dann durchziehen für die nächsten 2, 3 Jahrzehnte, sondern zum einen verändert sich die Realität laufend und zum anderen entwickeln sich Ideen auch immer wieder weiter. Das sind, wie gesagt, historische Suchprozesse, die Suche nach einer angemessenen Form der Solidarität, nach der angemessenen Form von emanzipatorischer Politik. Es trifft beides zu. Also die nationalistischen oder befreiungsnationalistischen Bewegungen haben sich verändert, sie haben sich verhärtet, sie sind autoritär geworden. Darauf hat dann die Solidarität, die kritische Solidarität, reflektiert. Und zum anderen hat man auch generell, unabhängig davon, sowas wie Nationalismus, Separatismus etc. zunehmend kritisch gesehen. Um es an einem Beispiel zu machen, was jetzt auch aktuell durchaus in vieler Munde ist, Nicaragua, da gab es eine völlig legitime befreiungsnationalistische Bewegung gegen das Somoza-Regime. Die Sandinisten haben den besiegt und haben dann sozusagen ihre eigene Regierung gebildet. Die wurde 1990 abgewählt, was im Zuge des Niedergangs des Realsozialismus für einige Kater gesorgt hat, für einige Bauchschmerzen, auch in der libertären Linke hierzulande. Heutzutage muss man eigentlich sagen, es gab gute Gründe oder völlig zu Recht wurde diese Regierung von Ortega damals abgewählt. Sie ist heute wieder im Amt und sie ist die autoritärste und ekelhafteste seit Jahrzehnten in Nicaragua. Also das ist wirklich total an die Wand gefahren worden, das emanzipatorische Projekt dort. Und da kannst du heute mit der Regierung in keinster Weise mehr solidarisch sein, sondern ausschließlich mit den sozialen Bewegungen, die teilweise selbst in der Opposition zur Regierung stehen.
Jetzt blicken wir zurück auf 50 Jahre 1968, also dieses 50-jährige Jubiläum, das nimmt sich IZ3W zum Anlass, aber auch Radio Korax, das gibt es aber auch in der breiteren deutschen Öffentlichkeit, dass sich auf dieses Thema geschmissen wird. Das heißt, die Öffentlichkeit ist ja sozusagen so ein bisschen bestimmt auch von so einem Jubiläumsfokus. Inwiefern spielt denn das auch in Ländern der Dritten Welt oder des globalen Südens auch eine Rolle? Gibt es da auch so eine Art von Gedächtnis oder öffentlichen Diskurs über diese Bewegung vor 50 Jahren?
Ist mir leider sehr wenig bekannt darüber, ob dem so ist. Also in vielen Ländern sind die Verhältnisse heute eher schlechter als damals, beispielsweise in Äthiopien. Das hatte so eine Blütezeit, also die studentische Bewegung beispielsweise Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Addis Abeba, die Hauptstadt, war eine kulturelle Metropole. Es wurden auch subkulturell viele Dinge ausprobiert. 68 war auch eine kulturelle Revolution, wenn man so will. Das fand dort alles statt. Heute herrschen dort autoritäre Verhältnisse. Es gibt keine Pressefreiheit. Es gibt keine sozialen Bewegungen, die nicht sofort von Repressionen niedergemacht werden würden. Die Verhältnisse sind schwierig und dementsprechend gibt es natürlich keine 68er-Feierlichkeiten, wie das in den liberalen Öffentlichkeiten mit all ihren Vor- und Nachteilen hierzulande halt tun.